Willkommen zu den Aktionstagen Kommunal- und Europawahl hier im Galeria Kaufhof zur letzten Veranstaltung dieser zwei Tage namens Kommunalwahl in Halle, kein / ein Raum für MigrantInnen, und das ist organisiert vom Friedenskreis Halle. Wer uns nicht kennt, wir sind ein Verein der politischen Bildung, der kulturellen Bildung, des Austauschs und des zivilgesellschaftlichen Engagements. Wir machen sehr verschiedene Projekte in Halle. Wer informiert bleiben will, der liked uns auf Instagram. Mein ÖUA-Kollege Max freut sich über jede Followerschaft. Und mehr werde ich jetzt auch nicht sagen. Ich gebe weiter an die Moderation für das eigentliche Thema und die Einführung der Gäste.
Ja, hallo. Danke dir, Tom, für die Begrüßung. Ich stelle mich erstmal kurz vor, weil ich das meistens immer vergesse. Ich bin Sarah Miriam Lutzemann. Ich war lange Zeit Buchhändlerin bis heute. Heute ist meine Buchhandlung geschlossen. Genau, bin jetzt Projektreferentin und in der Form der Moderatorin heute auch hier unterwegs. Und kleiner Hinweis, diese Veranstaltung hier wird auch von Radio Korax übertragen werden, also wird aufgezeichnet, ist keine Live-Veranstaltung. Aber nächste Woche wird sie zum Nachhören bei Radio Korax auch sein. Genau, bevor ich meine GästInnen hier vorstelle, eine kleine Begriffserklärung, die ich heute verwenden werde. Also wir sprechen heute über Kommunalpolitik und über MigrantInnen. Und da möchte ich gerade mal so zwei Begriffe klären. So, das erste Begriff ist der Begriff Migrantin überhaupt. Was bedeutet das? Also in Deutschland gelten Personen, die im Ausland geboren und nach Deutschland gezogen sind, als Migrantinnen und Migranten. Sie verfügen damit über eigene Migrationserfahrung und werden auch als Migrantinnen und Migranten der ersten Generation bezeichnet. Wie wir gleich hören werden, ist Mohammed Mohammed, du bist die einzige wirklich migrantische Person nach dieser Definition hier auf dem Podium. Genau, und die anderen würde ich, das Wort werde ich heute auch so ein paar Mal verwenden, vielleicht als BIPOC verwenden. Und BIPOC ist die Abkürzung aus dem Englischen für Black People, Indigenous People, ich kann dieses Wort nie aussprechen, and People of Color. Das bedeutet schwarze Menschen, indigene Menschen und People of Color, eine Eigenbezeichnung. Und das sind politische Selbstbezeichnungen von Menschen, die in weiß dominierten Kontexten rassifiziert werden, also rassistische Diskriminierung erfahren. Und diese Begriffe beziehen sich nicht auf biologische Gegebenheiten, sondern auf soziale Konstruktionen. Das heißt, sie stehen für die Herstellung von Nichtzugehörigkeit und Privilegien und benennen spezifische und komplexe Ausschlusserfahrungen in der Gesellschaft. Nur damit für alle klar ist, wovon wir heute Abend sprechen. So, meine Vorstellung. Den ersten, den ich vorstellen möchte, ist Mohammed Mohammed, der hier ganz rechts zu mir sitzt. Mohammed Mohammed ist der Mitbegründer und seit 2015 Geschäftsführer des Landesnetzwerks der Migrantenorganisation Sachsen-Anhalt, LAMSA, ist Diplom-Sozialarbeiter und auch Pädagoge und engagiert sich in verschiedenen Themenbereichen, darunter Selbstbestimmung, Teilhabe und dem Aufbau von migrantischen, selbstorganisierten Netzwerken in Ostdeutschland. Er ist Mitglied in verschiedenen Beiräten und Organisationen wie dem Landesintegrationsbeirat, der Landesjugendhilfe, dem BKMO, also der Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen, und dem ADVD e.V., dem Antidiskriminierungsverband Deutschland. Genau, und mit 16 Jahren ist er aus Syrien nach Deutschland gekommen und lebt jetzt schon einige Zeit in Halle. Aber es war nicht die erste Stadt hier, aber jetzt schon seit einiger Zeit seine Heimatstadt. So, daneben sitzt Lara Markovic. Lara Markovic ist seit Januar 2023 Vorstandsmitglied bei Bündnis 90 Die Grünen Halle-Saale. Sie ist 1997 in Mannheim als Tochter von Gastarbeiterinnen geboren worden, die in den frühen 1970er Jahren aus Jugoslawien nach Deutschland emigriert sind. Sie wuchs in Frankfurt-Main und Nordhessen auf und nach dem Abitur zog sie nach Halle-Saale, um ein Studium der Ethnologie und Politikwissenschaften zu beginnen. Aktuell arbeitet sie in einer hallischen Rechtsanwaltskanzlei als Rechtsanwaltsfachangestellte, richtig? Genau. Und heute in deiner Position als Politikerin für Bündnis 90 Die Grünen, die gerne in den Stadtrat gewählt werden möchte. Und hier neben mir sitzt Musa Yilmaz, ist auch ein Stadtratskandidat in Halle für die SPD, für die Bezirke Halle-Neustadt und Niedleben. Ist seit Januar 2040 Diplomjurist. Herzlichen Glückwunsch dazu. Musa Yilmaz ist aufgewachsen in Halle-Neustadt und seit März 2024 arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg. und promoviert gerade im Bereich Kriminalwissenschaften zum Thema außergerichtliche Konfliktregulierung. Du bist seit 2020 Mitglied der SPD. Du warst oder bist stellvertretender Vorsitzender Jusos Halle. Wahrscheinlich warst du es oder bist du es immer noch? Du bist es immer noch so. Und Beisitzer im SPD-Ortsverein Halle-Neustadt. Dein Kernthema ist Bildungsgerechtigkeit. Und dein Opa väterlicherseits kam in den 60er, 70er Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland. Dein Papa ist hier zum Teil aufgewachsen und deine Mama ist vor circa 25 Jahren nach der Ehe nach Deutschland nachgezogen. Danke, ihr drei, dass ihr alle hier seid. Genau, ich habe mir so ein paar Fragen für alle von euch überlegt. Ich muss mal gucken, wie ich die so ein bisschen so lege, dass ich die auch alle lesen kann. Genau, aber ich würde mal gerade mit Musa anfangen. Was hat dich denn bewogen, in die Politik zu gehen?
Genau, wie du jetzt bei meiner Vorstellung schon gesagt hast. Also vielen Dank erstmal für die Einladung, das ist super. Gerade, dass wir uns auch mit solchen Themen beschäftigen, die jetzt nicht unbedingt die meisten auf dem Schirm haben. Genau, zu deiner Frage. Also wie gesagt, seit 2020 bin ich quasi Mitglied der SPD und habe mich tatsächlich dazu entschieden, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, gerade die AfD ist so ein bisschen am Kommen. Da sind Menschen unterwegs, die nicht unterwegs sein sollten. Und war schon länger politisch interessiert, aber das war so für mich der Punkt irgendwann, dass ich gesagt habe, ich glaube, jetzt ist es soweit, mich irgendwie einzubringen. Und genau, also ich war schon irgendwie während der Schulzeit ein bisschen engagiert so, aber politisch nicht so wirklich. Genau, und das war so quasi mein Take.
Okay, und warum wurde es genau die SPD?
Also tatsächlich habe ich mich mit den Grünen beschäftigt und mit der SPD. Und es waren so ein bisschen die Leute, die in der Politik waren, also gerade so in Richtung Bundespolitik waren ziemlich viele Leute, die eine ähnliche Lebensbiografie auch mitgebracht haben wie ich. Das war bei den Grünen leider nicht so, zumindest nicht so wie bei der SPD. Und genau, ich habe mich mit unserem jetzigen Fraktionsvorsitzenden damals getroffen auf einen Kaffee und er hat mich ziemlich schnell überzeugt davon, dass das, glaube ich, eine gute Idee ist. Genau, und deswegen ist es die SPD geworden.
Danke dir dafür. Ich gebe die Frage gleich weiter an Lara. Wie hat Politik dich gefunden? Wie hast du Politik gefunden?
Das ist eine schöne Frage, wie mich Politik gefunden hat. Also ich habe ähnlich wie bei dir war das schon so, dass ich in der Schulzeit politisch aktiv war und ich war Schülersprecherin bei uns und habe dann direkt nach dem Abitur angefangen, Politikwissenschaft zu studieren und habe mich immer sehr dafür interessiert und war auch immer so interessiert, was der aktuelle gesellschaftliche und politische Diskurs ist. Aber ich habe mich nie getraut, einer Partei irgendwie beizutreten, weil ich immer das Gefühl hatte, was sich als falsch herausgestellt hat, aber ich dachte immer, man muss, wenn man einer Partei beitritt, zu 150.000% hinter dieser Partei stehen. Und da habe ich habe mich auch mit zwei Parteien sehr intensiv beschäftigt und konnte mich einfach nicht entscheiden. Und bei mir war das genauso wie bei dir, dass so das Interpersonelle mich dann letztendlich zum Parteibeitritt beworben hat. Oder genau, da habe ich nämlich eine Person kennengelernt auf einer Vernetzungsveranstaltung, die mich wirklich an die Hand genommen hat und die mir meine Angst genommen hat und die mir gesagt hat, du darfst dich auch in Parteiräumen streiten und ich zeige dir, wie das geht. Und dann bin ich wirklich durch alle möglichen Gremien und Flügel dieser Partei getragen worden und habe dann eine politische Heimat gefunden, in der ich mich wohlfühle, zu streiten. Aber genau, es hat sehr früh angefangen, aber der Schritt bis zur parteipolitischem Engagement, das hat verhältnismäßig lange gedauert.
Danke dir dafür. Wir werden nachher noch ein bisschen drüber sprechen, warum das so schwer ist, in Parteien reinzukommen. Ich würde jetzt aber gerne mal die Frage an Mamat stellen. Du bist selbst kein Politiker, aber trotzdem politisch aktiv. Und in einem Interview, das ich letztens von dir gelesen habe, sprichst du, dass du dir wünschst, eine Politik der Emotionen zu erleben. Was meinst du damit?
Ja, erstmal vielen Dank auch für die Einladung. Also einerseits freue ich mich sehr darüber, dass wirklich ihr beide kandidiert, nicht nur ihr beide, sondern wir haben momentan 15 Menschen landesweit, die sich wirklich auf den Weg gemacht haben. Wissen wir in einer Woche, wie die Situation aussieht. Das heißt, gewählt zu werden, das ist natürlich der nächste Schritt und das wünsche ich euch wirklich beide viel Glück und habt volle Unterstützung von unserer Seite her. Auf jeden Fall, wir tun alles dafür. Ich erlebe noch ein bisschen diese Frage, ja, Politik der Emotionen ist vielleicht zwei Sachen. Also wenn man so ein bisschen schaut, wie die rechte Parteien sozusagen das nutzen, Ne? Also diese Debatte, was wir, glaube ich, alle mitbekommen haben, wenn 16-, 17-jährigen Jungs angesprochen werden, wenn sie Männer werden, muss ein Recht wählen. Dann fragt man sich einfach ein bisschen, oh Gott, was passiert eigentlich hier? Ne? Und ich finde, wir nutzen so wenig, doch natürlich sind wir irgendwie Menschen, die wir irgendwie eine Bindung haben. Und ich möchte gerne drei Beispiele deutlich so machen, dass man ein bisschen bewusster macht. In den letzten Jahren wurde oft von Emotionen geleitet. Oder vielleicht hat man gar nicht gemerkt. Als nach der 11. September, ja, diese Gefühl von Unsicherheit und Anschlägen und so weiter, hat uns so schnell alle Menschen total verunsichert. Und plötzlich wurden sie mehr Sicherheitspolitik gemacht, mehr Maßnahmen, mehr Gesetze. Und wir waren plötzlich alle irgendwie dabei und wir hatten alle Sorgen gemacht. Also das war auch so ein, hat man versucht, das zu sagen, uns zu kapern. Ne? Das ist so eine Frage, die man sieht. Die Auswirkungen bis heute noch, ne? Also sichtbar, wie die Sicherheitspolitik läuft und wie die Menschen umgegangen wird. Und aber es gibt auch gutere Beispiele wiederum, wie man so sagen, uns denke, glaube ich, sollen wir auch nutzen, dass auch Barack Obama 2008, also sagen, dieses Kampagne, also im Grunde Hoffnung, ja, yes we can, das heißt, wie schnell wir wiederum dabei waren, wiederum Emotionen zu zeugen. Das heißt, man kann schon, glaube ich, Menschen dafür aktivieren und auch gewissermaßen auch mitzunehmen, dass es Hoffnung gibt, es nicht zu sagen, dass es nur einen Weg gibt, sondern auch verschiedene Wege gibt. Und das letztere Beispiel kannst du aktuell nach Corona und das kannst du, wie schnell wir auch mit Thema Gesundheit und auch also diese Dankbarkeit und Anerkennung, ja, viele Pflegekräfte, Gesundheitssystem, Menschen haben geklatscht, Menschen haben Kerzen angemacht, Menschen waren dabei. Also ich glaube, manchmal brauchen wir mehr in diese Frage zu kommen, dass wir ein bisschen auch emotional angesprochen werden. Ich erlebe gerade eher sehr, die sachlichen Debatten sind wichtig, aber ich glaube, wir brauchen auch bestimmte auch Emotionen, dass wir uns auch mitnehmen, die Politik, und nicht so sagen, dass wir nebenbei irgendwie das Gefühl haben, nach dem 9. Juni interessiert sich keiner für uns. Und das, an der Stelle müssen wir, glaube ich, nacharbeiten.
Also du meinst vor allem positive Emotionen, weil wenn ich so Debatten verfolge und auch vor allem Internetdebatten verfolge, also an Emotionen mangelt es da ja nicht.
Ja, ich glaube, das genau. Also wir brauchen tatsächlich positive Emotionen. Wir müssen auch, glaube ich, es gibt Alltagsleben. Die Debatte, die vorher schon die Runde vor uns war, die Thema, warum Altstadt autofrei, wo ich sage, das betrifft uns eigentlich am Ende alle an. Und man hat das ja so nach dem Motto sehr negativ geführt und weniger die Frage, was die Lebensqualität verbessern kann. Klar, und ich würde schon sagen, kleine Ulrichstraße, laufe ich auch ungern hin, weil da rasen einige durch, dann hat man das Gefühl, man wird gerade mitgenommen. Also an der Stelle würde ich sagen, das ist schon wichtig, man hat es nicht geschafft, die Menschen dafür zu begeistern, dass man sagt, das hat mit Lebensqualität zu tun, weniger mit der Frage, ob die Altstadt autofrei oder nicht autofrei wird.
Danke dir dafür. Ich stelle mal allgemein die Frage in die Runde. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie ihr in die Politik gekommen seid, aber wie ermutigt man migrantische Personen, BIPOC-Personen allgemein in die Politik zu kommen? Mamat hat es schon angesprochen, es sind ziemlich wenige auch auf dieser Stadtratswahl auf den kandidierenden Listen zu finden. Warum ist das so? Und wie kann man wirklich migrantische Personen ermutigen, mehr politisch aktiv zu werden, stärker? Wer möchte antworten?
Also ich glaube, wichtig ist erstmal, dass das auch vorgelebt wird mit einem guten Beispiel. Und ich glaube, migrantische Personen sind eher oder gehen den Schritt eher, wenn sie sehen, sie können diese Räume einnehmen und sie sind dort willkommen und sie werden dort auch gehört. Und was ja zum Beispiel wichtig ist, wenn jemand, eine Person sich für eine parteipolitische Arbeit interessiert oder einem Parteibeitritt interessiert ist, dann fragen wir ja nicht am Anfang, Entschuldigung, bist du oder identifizierst du dich als Migrantin oder irgendwie sowas, sondern es geht vielmehr darum, den Leuten sichere Räume zu schaffen, dass sie diese Identität auch offen ansprechen und ausleben können. Ich glaube, das ist so Schritt eins, die Ermutigung. Und Schritt zwei ist dann halt auch, auch das Bekräftigen und Bestärken darin, dass man das auch zu einem Teil der Identität machen kann. Ich kann mich daran erinnern, ich bin weiße Europäerin, Osteuropäerin, man sieht es mir nicht an, ich finde das immer ein ganz komisches Argument, aber bis auf meinen Nachnamen Markovic lässt jetzt erstmal auch von meiner Sprache und von meinem Auftreten erstmal nichts darauf schließen, dass meine Familie Migrationsbiografie hat. Und ich kenne das aus dem Bereich, aus dem meine Familie groß geworden und sozialisiert worden ist, so in den frühen 1970er Jahren in Westdeutschland. Da ging es darum, dass man sich erstmal erfolgreich integriert. Und da war das ganz wichtig, die migrantische Biografie so klein wie möglich zu halten. Und für mich war das ein großer identitätsbildender Prozess, auch sagen, also auch auf so einem Podium sitzen zu dürfen und auch sagen zu dürfen als weiße Osteuropäerin, ich habe Migrationsbiografie. Und das ist, glaube ich, der zweite Schritt, den es braucht. Also es braucht, und das ist so eine Wechselwirkung, ne? Also man braucht irgendwie Vorbilder, die es vorleben und auch zeigen, es gibt sichere Räume und man darf das auch einfach so benennen. Das macht mich nicht zu einer weniger schlechten Deutschen oder was auch immer, aber es ist einfach ein Teil meiner Identität und das müssen die MigrantInnen auch erkennen, in Kandidierenden, in AmtsträgerInnen und sowas. Deswegen, das sind, glaube ich, die beiden wichtigsten Schritte, die es braucht.
Musa, hat das bei dir eine Rolle gespielt, deine migrantische Biografie? Oder war das für dich ein Teil deiner Identität? Oder war das, sagen, hast du gesagt, das hat für dich politisch gar keine Rolle gespielt?
Tatsächlich schon, weil letztendlich war das Thema Rechtsextremismus ja der ausschlaggebende Punkt für mich zu sagen, ich muss jetzt irgendwie was machen. Und Unrecht hatte ich ja damit nicht. Ich meine, wir haben es in den letzten Monaten und Wochen ja gesehen. Also offensichtlich ist das eine Partei, die unfassbar ekelhaftes Gedankengut verbreitet und auch überzeugt ist davon. Also klar, ich wäre ja unmittelbar betroffen davon. Deswegen ist das definitiv auch ein Punkt gewesen. Um vielleicht nochmal auf das zurückzukommen, was Lara gerade gesagt hat. Ich glaube, Vorbilder, das ist wirklich ein gutes Stichwort. Weil, wie gesagt, ich habe mich für die SPD entschieden mit dem Blick auf die Bundespolitik. Aber wenn man jetzt auf die Landesebene schaut oder auf die kommunale Ebene schaut, wo sind da die Vorbilder? Also, die gibt es einfach nicht. Und ich glaube, das wäre wirklich ein super wichtiger Schritt, wenn wir es reinschaffen und dann die Vorbilder sein können. Und ein zweiter Punkt ist, glaube ich, vor allem auch Zugänglichkeit. Also, ich bin jetzt auf die SPD zugegangen und war wie, hey yo, wie sieht's bei euch aus? Aber andererseits, also ich wüsste jetzt nicht, wie man krass irgendwie was über politische Strukturen erfahren sollte, außer jetzt im Sozialkundeunterricht oder so, wo das ja eh zu kurz kommt, und wie dann so ein Parteieintritt abläuft oder wie ich mich politisch engagieren kann, das zeigt mir ja keiner. Also ich glaube, Zugänglichkeit ist auf jeden Fall auch ein super wichtiger Punkt, wo dann vielleicht auch noch der Punkt sprachliche Barrieren dazu kommt, ne? Also wir haben jetzt das Privileg, dass wir in Deutschland aufgewachsen sind und quasi Deutsch als Muttersprache gelernt haben, aber viele haben dieses Privileg eben nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo man ansetzen müsste.
Genau, Vorbilder ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, hier in Städten gibt es das vielleicht noch oder auch die Zugänglichkeit vielleicht noch. Dann kommen wir jetzt aber in den ländlichen Raum. Und der ländliche Raum ist ja eigentlich noch schlimmer, was Wahlen betrifft, was so rechte Parteien aussieht. Und Mohammed, du hast es auch mal in einem Interview gesagt, es gibt Regionen in Sachsen-Anhalt, in die keine BIPOC-Person hingehen möchte. Aber wie erreichen wir genau dort die Menschen? Weil ich meine, auch dort gibt es BIPOC-Personen, auch dort bräuchte es politische Teilhabe von genau diesen Menschen, politische Vielfalt. Und wie können wir das dort erreichen?
Ja, ich glaube, das sind zwei Sachen, vielleicht vor deine Frage zu beantworten. Vielleicht, wenn ihr alle mitbekommen habt, dieses Jahr wählen 4 Milliarden Menschen weltweit. Ne? Indien ist gerade, läuft die Wahl, in Russland war die Wahl, jetzt eine Europawahl, ne? Das sind, wenn man zusammenrechnet, kommen ja 4 Milliarden Menschen. Entweder werden wir demokratische Staaten oder autoritäre Staaten. Also das ist momentan das ist genau die Situation, die wir gerade uns befinden. Also das ist ja sozusagen, dieses Jahr werden wir wirklich wir erleben gerade so ein Extrem, ich glaube, so war lange Jahre nicht so gewesen, dass so viele Menschen in einem Jahr wählen. Und das macht natürlich deutlich, das heißt natürlich in den ländlichen Räumen, da komme ich auf deine Frage zurück, dass wir migrantische Zivilgesellschaft, die etabliert ist, nicht haben. Also man muss sich vorstellen, das ist Musas gerade Geschichte oder deine Geschichte und ich bin mit 16 hergekommen. Am Ende sind ja viele Menschen, die mit mir seit 1996 gekommen sind, sind viele nicht mehr da. Und das heißt am Ende, wir brauchen in vielen Lebensbereichen, ne, also Sport, Kultur, Wirtschaft, migrantische Zivilgesellschaft, wenn die nicht vorhanden ist, woher soll das eigentlich kommen? Also da wächst ja nichts nach. Und deswegen, ich freue mich sehr darüber, dass überhaupt die jetzt, also wir bei der 15 Kandidatinnen und Kandidaten, die wir jetzt haben, das sind nur 3 im gesamten ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt dabei. Der Rest in Halle, in Magdeburg und Dessau. Also daran sieht man so ein bisschen, dass es schon für die Kolleginnen dort sehr schwer ist, auch teilweise die Entscheidung zu treffen, zu kandidieren und sozusagen sich um Wahl zu stellen. Nur zuletzt zu sagen, auch nach dem Januar, der Enthüllung von Potsdam und so weiter, hat das noch eigentlich noch schwieriger gemacht. Also man muss wirklich dazu sagen, es hat uns als für die Kampagne, die 7%-Kampagne, die wir fahren das ganze ein Jahr lang, hat uns nicht einfach gemacht, weil im Grunde viele gesagt haben, oh Gott, ich nicht, also ich würde nicht kandidieren oder würde mich dagegen entscheiden. Das ist sozusagen auch in gewissermaßen auch natürlich ländlicher Raum, der Sozialraum ist kleiner ist. Also ich sage, es für mich war einfacher, einer von 16.000 auf der Demo zu sein in Halle, aber in Wittenberg, da stehen 300 Leute auf dem Marktplatz und da würden die gefilmt, die würden aufgenommen. Und die Leute haben natürlich große Sorge, ob sie überhaupt sich politisch engagieren. Aber Menschen mit und ohne Migrationshintergrund geht genauso. Also daher glaube ich schon, dass natürlich auch Rassismus, Diskriminierungserfahrung und Anfeindungen ist einfach politisches Hindernis für die Engagement.
Ich bleibe gleich bei dir. Ich würde dir gleich noch eine Frage stellen. Ich würde so ein bisschen darauf eingehen, was du auch gesagt hast, dass gerade gewählt wird. Ich habe mir so ein bisschen Wahlprognosen nur für die Europawahl angeguckt und die Wahlprognose wäre, dass die CDU, CSU die stärkste Kraft wäre und direkt da hinten dran auf der Wahlprognose Grüne und AfD gleich hoch. Aber das ist trotzdem schon ein sehr, sehr bedenkliches Zeichen. Die SPD wäre hier noch als zweitstärkste, aber dann 16% direkt Grüne AfD. Also das ist ein sehr, sehr bedenkliches Zeichen, wenn das so kommen würde. Und um das zu untermauern, was du gesagt hast. Jetzt wollte ich dir noch eine Frage stellen und ich muss gerade überlegen, was das war. Du hast auch in dem Interview gesagt, du wünschst dir von der Politik ein deutliches Zeichen für ein Nie wieder. Wir sind auf Demonstrationen gegangen, wir haben gesagt, nie wieder ist jetzt. Aber das deutliche Zeichen, das Statement fehlt, dass wir sehen, es wird tatsächlich nie wieder passieren, sondern es ist eher irgendwie das Gegenteil gerade politisch der Fall.
Also man, glaube ich, es geht uns zu sagen, die Grundwerte und die Grundrechte, die wir in Gesellschaft uns tragen. Ne? Also im Grunde ja nach den... Ich habe immer für mich so, oder für Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, sagen, wir können morgen alle unsere Koffer packen und gehen. Ja, wir packen 3 Koffer und versuchen mal auszusagen, dann werden wir uns selbst remigrieren. Warum gar nicht? Da sagt meine Nichte, mit Flixbus oder mit Flugzeug? Ich sage, wir müssen mal schauen dann. Also nein, es merkt man schon, wie das zu sagen, diese Debatte ja so schnell nicht nur bei den Erwachsenen, sondern bei Kindern und Jugendlichen in enormer Verunsicherheit. Also ich merke schon, viele Kinder, auch meine eigenen Kinder, dass sie hier geboren sind. Die Frage kam, werden wir jetzt abgeschoben, Papa? So, ne? Also das hat total verunsichert Gesellschaft. Meine Kollegen, die keine Migrationshintergrund haben, sagen, kommen wir auch mit, wenn du gehst. Also wie schnell sowas, dieses sozusagen Remigration und dieses rassistische Planspiele von der AfD und Co. bei uns verunsichert haben. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen muss es eben Grundrechte garantiert werden, sonst können wir gar nicht weiter denken und weiter arbeiten. Das ist total eine Ebene. Wir müssen auch stärker die Frage, was jetzt kommt, die Frage AfD-Verbot hin und her. Ne? Ich würde immer sagen, das kann man gerne verbieten, das ist wichtig, aber die richtige Ideologie müssen wir uns daran auseinandersetzen. Die ist ja nicht weg. Also die ist nicht weggezaubert, wenn man AfD verboten hat, sondern diese Rassismuserfahrung, die Betroffenen machen, die war auch vor der AfD-Sieg präsent. Also das ist der zweite Punkt, den ich gerne reinbringe. Und am dritten, für mich wichtig ist, dass wir müssen wirklich auch mehr die Zivilgesellschaft stärken. Nicht, das erleben wir gerade eher, dass man die Zivilgesellschaft, auch wie Kollegen im Friedenkreis oder Freiwillige Agentur, die gerade hier die ganze Rolle absehe, die jeden Tag, jedes Jahr kämpfen, dass sie überhaupt weiter existiert. Das ist keine Grundlage, um überhaupt zu arbeiten. Ich glaube, an der Stelle muss man dort die Signale geben, Zivilgesellschaft braucht eine starke, klare Stärkung von Politik.
Lara, du hast auch mal gesagt, wir hatten schon mal drüber gesprochen, auch zu jemandem die Zivilgesellschaft stärken, dass in den meisten Organisationen immer die gleichen Personen sehr, sehr viele Ämter machen und sehr, sehr viel Ehrenamt machen und es eigentlich mehr Menschen bräuchte, die sich engagieren, die auch die Zivilgesellschaft stärken, die aktiv werden. Wie könnte man das erreichen? Hast du Ideen dazu? Oder was bräuchte es?
Also genau, ich habe, das ist auch so, geht so ein bisschen Hand in Hand mit, wie können wir das zum Beispiel lösen? Also ich glaube, das größte Problem oder das, was am meisten fehlt, ist Solidarität überall. Und die Solidarität, die es auch zum Beispiel braucht, um BIPOC-Menschen oder Menschen mit Migrationsbiografie zu ermutigen, um auf Ämter zu kandidieren oder irgendwie öffentlichkeitswirksam sich politisch zu engagieren, die müssen wissen, also sichere Räume parteiintern, das ist eine tolle Sache, aber die müssen auch wissen, dass wenn sie auf einer Demonstration sind und zum Beispiel oder hier in so einem Podium reden und Gott bewahre, mir passiert oder uns passiert jetzt irgendwas, dann muss ich wissen, dass meine Partei und meine Organisation vollumfänglich solidarisch hinter mir steht. Und vor allen Dingen, dass sie auch für mich ansprechen, wenn was schief geht. Also dass zum Beispiel jemand Rassismus, auch parteiintern zum Beispiel, ganz klar benennt. Das braucht es. Das ist so ein Instrument, was es, also das wollte ich nur noch mal irgendwie ergänzen. Und ich glaube, warum es das gerade nicht gibt, und das hast du auch schon angesprochen, ist, die Leute sind unfassbar müde. Also ich habe das Gefühl, die sind alle ausgebrannt. Und das bringt auch irgendwie, das macht es ja auch nicht besser, wenn dann, also ich finde, meine E-Mail-Signatur bei den Grünen ist ein bisschen lächerlich, weil die geht über 4 Zeilen. Und da reiht sich ein Amt nach dem nächsten, nach dem nächsten, nach dem nächsten, weil es keine Leute gibt. So. Und das ist halt, das ist erschreckend. Also ich versuche das auch immer ein bisschen deutlich zu machen. Der Kreisverband Leipzig der Grünen hat mehr Mitglieder als der gesamte Landesverband Sachsen-Anhalt. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist halt, das macht dann politische Arbeit unfassbar anstrengend, weil man von den Leuten, die sich bereits engagieren, unfassbar viel abverlangt in ihren Ehrenämtern und in ihrer Freizeit neben Vollzeitjob, Care-Arbeit, Familie, was auch immer. Und ich glaube, was es da braucht, ist halt A, diese Solidarität, dass man sich auch gegenseitig entlastet und dass man irgendwie auch auf sich achtet und sagt hier, Mensch, du machst schon so viel, willst du vielleicht nicht, kann ich dir was abnehmen oder irgendwie sowas? Und ich glaube, was es auch braucht, und da bin ich wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, die Ermutigung aus der Zivilgesellschaft, die eigentlich im Grunde schon mental soweit ist, aber sich entweder nicht traut, weil die personellen Hürden am Anfang oder so ein Parteibeitritt, wie geht es überhaupt? Darf ich da überhaupt hingehen zu so einem Stammtisch? Und ich glaube, die Menschen sind einfach so ausgebrannt, weil es auch so viele gesellschaftliche und zivilgesellschaftliche Brandherde gibt, dass man ja gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Möchte ich für Klima wie heute auf die Straße gehen? Oder möchte ich, gut, das wurde jetzt morgen abgesagt wegen des Wetters, oder möchte ich morgen gegen rechts auf die Straße gehen? Kann ich überhaupt an beiden Tagen auf die Straße gehen? Habe ich dafür genug Zeit? Oder möchte ich vielleicht auch mal FreundInnen sehen? Und ich glaube, da ist auch so der Punkt, bringt FreundInnen mit zum Protest. Also, ja, ist mein Ernst, macht daraus ein Happening, so.
Genau, ich gehe zum Musa mal über. Also ich komme nachher nochmal auf das Thema Sicherheit zurück, da habe ich noch ein paar Fragen dazu. Ich würde aber jetzt erstmal Musa fragen, du hast mir auch, wir hatten so ein bisschen im Vorgespräch, hast du mir so ein paar Informationen geliefert, dass du der Erste bist, der in deiner Familie studiert oder promoviert hat. Und das Thema Bildung ist ja immer so ein Thema, Bildung soll dafür sorgen, dass Menschen nicht rechts wählen, weil sie aufgeklärter sind, weil sie mehr Bildung erfahren haben. Bildung soll dafür sorgen, dass Menschen eher an die Politik finden. Wie wichtig ist dir das Thema Bildung und wie hat es dir geholfen, politisch aktiv zu werden oder deinen Weg zu finden? Oder wie schätzt du das Thema Bildung ein?
Also vom Bildungssystem müssen wir, glaube ich, gar nicht erst anfangen. Aber ich glaube, das Thema Bildung ist super, super wichtig, weil es einfach eine super krasse Schlüsselfunktion auch in der Gesellschaft hat, auf verschiedensten Ebenen. Und ist keine Bildung da, dann fehlt halt auch irgendwie der Grundbaustein dafür, dass du irgendwie auch ein selbstbestimmtes Leben führen kannst irgendwann, ne? Und genau, also ich bin der Erste und auch aktuell immer noch Einzige aus meiner Familie, der überhaupt ein Abi auch gemacht hat, zumindest im näheren Kreis, geschweige denn studiert hat. Aber das ist ja nicht nur bei mir so, das ist bei super vielen Leuten so, das zeigen ja auch verschiedenste Statistiken, dass wenn man aus Haushalten kommt mit Migrationsbiografie oder aus Haushalten kommt, die jetzt finanziell beispielsweise oder generell sozial jetzt nicht die stärksten Haushalte sind, dass da prozentual in Richtung Studium, Promotion einfach die Zahlen abfallen. Ne? Also wenn du aus dem privilegierten und akademischen Haushalt kommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, dass du den gleichen Bildungsweg einschlägst wie deine Eltern. Und das kann es halt nicht sein. Und deswegen ist Bildungsgerechtigkeit ein schönes Wort, was man immer mal irgendwie in Runden hauen kann und so, aber das muss halt auch ausgefüllt werden. Und Chancengleichheit, genau das Gleiche. Und ich meine, dass das ein zentraler Schlüssel ist für ein selbstbestimmtes Leben.
Genau, ihr nickt. Also wenn ihr zwischendurch was dazu hinzuzufügen habt, sagt gern Bescheid. Schaltet euch gern ein.
Ja, gerne. Also ich finde nochmal den Punkt, diese sozusagen die Chancengleichheit nochmal eine ganz wichtige Rolle. Ne? Also wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir sagen, Integration sei ein Marathon. Ja? Viele Menschen, die irgendwie auf den Weg machen und oder auch so in Generationen, teilweise sozusagen auch hingegeben. Aber ich würde sagen, ist ein Tri-Marathon. Wie heißt das? Tri? Nee. Triathlon. Triathlon, danke. Ich habe gerade gesucht. Also ich finde, das ist mittlerweile, oder ein Staffellauf. Also ich finde schon, dass es viele Hindernisse gibt, um genau das nicht ist. Und deswegen nicht der, bedeutet nicht am Ende, wenn wir irgendwie gleich alle starten, dass irgendwie am Ende alle am Ziel kommen. Oder andersrum gesagt, einige sind schon 3 Meter vorne und starten von vorne und eine steht 3 Meter hinten hinter mir, der startet. Also da müssen wir, glaube ich, viel tun, weil am Ende gesehen, wirtschaftspolitisch gesehen, weil wir ja an Menschen mit Migration sind, die ganze Generation, die jetzt gerade Kinder und Jugendliche kommt, nicht tun, dann tun wir am Ende ja so, dass wir nächsten 10 Jahren, 20 Jahren einfach in enormer verheerende Situation, dass es kaum Leute gibt, die wirklich auch in Arbeitsprozessen sind. Sachsen-Anhalt wird so sein, dass 2030, in 6 Jahren, fehlen 300.000 Arbeitskräfte. Ich wüsste gar nicht, wo die herkommen sollen. Und im Gegenzug erleben wir gerade, dass sie ja die Innenministerin mit 550 Abschiebungen sich berühmt. Also da frage ich mich einfach, wo sind eigentlich die Basis noch?
Danke dir dafür. Ich komme auf das Thema Sicherheit zurück. Ich glaube, als BIPOC-Person brauchen wir über Sicherheit nicht zu sprechen. Wir brauchen über Angriffe von rechter Gewalt nicht zu, oder Gewalt allgemein nicht zu sprechen. Und gleichzeitig erleben wir auch in letzter Zeit immer, dass Gewalt, also auch wirklich physische Gewalt auf Politiker immer mehr zunimmt. So, jetzt ist meine Frage, wir haben Gewalt auf PolitikerInnen, wir haben aber auch Gewalt auf BIPOC. Und wie schützen wir BIPOC, die PolitikerInnen sind, die vielleicht, oder wer schützt, wie schützen wir sie und wer schützt sie? Denn wenn wir zum Beispiel BIPOC haben, die, was weiß ich, auch einen Hintergrund haben von Racial Profiling durch die Polizei und diese Institution soll sie dann aber schützen, wenn sie PolitikerInnen sind, das ist alles so ein bisschen, ja, dubios. Deshalb meine Frage, wie können wir Menschen, wenn wir dann sagen, okay, wir können Menschen empowern, migrantische Menschen, BIPOC-Menschen empowern, in die Politik zu gehen, wie können wir sie schützen und wer schützt sie?
Also ich glaube, das ist gerade so schwierig, weil das so eine systemische, strukturelle Frage ist. Ne? Also ich wünschte, es gäbe so eine One-Fits-All-Lösung und es gäbe so ein Handout und dann sagt man, wenn ihr diese Punkte alle befolgt, dann passiert euch nichts so. Und das gibt's einfach leider nicht. Und ich glaube, man muss auch dafür sorgen, dass diese Solidarität, wie gesagt, innerhalb der Gruppierung, von der ich eben gerade gesprochen habe, dass die, also dazu müssen alle Leute ermutigt werden und das muss ein bisschen klar sein. Also wir haben das jetzt ganz konkret so gemacht im Wahlkampf, wenn wir Plakate gehangen haben, wenn wir flyern oder irgendwie sowas, bei uns gibt es eine Mindestpersonenzahl. Und die Mindestpersonenzahl, die ist halt so aufgeschlüsselt, dass im Zweifel 2 Leute bei der verletzten Person bleiben können und eine Person noch Hilfe holen kann, was absolut absurd ist, dass ich irgendwie, und ne, dann kommen wir ja schon wieder bei dem ersten Problem an, wenn ich aber nur 10 Leute habe, die überhaupt Zeit haben, ein Plakat zu hängen, habe ich schon mal ein Organisationsproblem irgendwie. Und ich glaube, ich habe darauf keine konkrete Antwort, außer wir müssen dafür sorgen, dass wir halt füreinander da sind und dass wir das alle miteinander gemeinsam machen und dass halt dann, ich finde es richtig blöd, das zu sagen, aber dann müssen halt auch weiße Privilegien ausgespielt werden. Also dann, gerade wenn es irgendwie um Racial Profiling von der Polizei geht, dann, das heißt nicht, dass ich der BIPOC-Person die Kompetenz dessen abspreche, überhaupt nicht, sondern es geht da um eine situationsbedingte und situative Entscheidung, was ist gerade die sicherere Möglichkeit irgendwie. Und natürlich muss man da auch ein bisschen anders dran gehen. Es ist was anderes, wenn ich hier am Marktplatz flyer oder ob ich mich nach Halle Neustadt stelle. Also das ist auch immer, das hängt von vielen Faktoren ab. Ich habe keine konkrete Antwort, leider.
Hast du eine Antwort, Musa? Oder eine Idee, wie man das machen könnte? Oder anders gesagt, was wünschst du dir als Schutz? Das wäre auch eine Frage. Was bräuchtest du, um dich wirklich sicher zu fühlen?
Also ich habe jetzt natürlich auch kein Patentrezept. In Neustadt ist es übrigens richtig schön. Also wir waren voll. Ich meine, wir waren 6 Stunden in Neustadt plakatieren, da ist gar nichts passiert. Und dann waren wir 2 Stunden in Trotha und wir wurden 5-mal angepöbelt. Also Trotha ist, glaube ich, dann das, genau. Nur um das jetzt nicht im Raum stehen zu lassen, Neustadt ist super. Wie gesagt, ich habe da jetzt auch keine Lösung jetzt parat, aber ich glaube, Achtsamkeit gegenseitig kann es halt am Ende auch nicht sein, weil das ist super, dass man diese Solidarität auch lebt, was das angeht. Aber letztendlich muss man, glaube ich, auch schon viel früher ansetzen, weil diese Angriffe und diese Übergriffe, die kommen ja nicht von ungefähr. Das fußt letztendlich auf einem Gedankengut, auf irgendwelchen Weltbildern, die es zu bekämpfen gilt, glaube ich. Und ich glaube, wenn man da schon ansetzt, über politische Bildung, über, weiß ich nicht, also es gibt wahrscheinlich ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann, aber ich glaube, das Problem sollte man schon bei der Wurzel packen.
Genau, ihr habt gesagt, das ist ein strukturelles Problem, wahrscheinlich ja, institutionell, strukturell, aber da wird auch nicht dran gearbeitet. Habt ihr da, hast du da irgendwie Einblicke, dass da sich irgendwas tut im Sinne von strukturellem Rassismus?
Das gibt es ja in Deutschland doch nicht, habe ich gehört. Also institutioneller Rassismus so gar nicht. Also das heißt, ich glaube, wir sind schon mal schrittweise überhaupt darüber reden. Das ist, glaube ich, das so erst, wo wir so offen sind. In den letzten Jahren sind wir von Schleudersitz wieder rausgeflogen, wenn wir es überhaupt angesprochen haben, das Thema. Mittlerweile sind wir dabei, dass überhaupt, dass man auch was zugehört wird, dass man auch unabhängige Beschwerdestelle bei der Polizei eigentlich brauchte. Ne? Also das ist ein total wichtiger Punkt. Unabhängige Beschwerdestelle von den Schulen, also bei der Schulen braucht. Also das heißt, wir müssen noch mehr tun, was Diskriminierung und Rassismus angeht. Rassismus ist systemrelevant. Also mal ganz offen. Also die Leute werden nicht in, wenn man so sagen, zwischen Halle und Hamburg Auswahl zu haben, das wird nicht Halle sein. Also das kann man schon nicht sagen. Wir kriegen sogar Anrufe von Fachkräften, die nach Arbeit suchen, ob sie überhaupt in Ostdeutschland sicher sei. Ne? Und das ist schon nicht zu sagen, dass die Menschen haben schon vorher schon, informieren sich darüber, welche Option, wenn ich mich bewerbe, welcher Stadt ist das und so weiter, ist es sozusagen durch mediale und soziale Medien etc. und so weiter, die haben wirklich schon vorher ein klares Bild, da gehen wir nicht hin und das, wenn wir heute 3 Jahre und dann nächster Schritt in eine sichere. Deswegen ist tatsächlich ein Riesenproblem, noch sozusagen eine Zahl reinzuwerfen, also in Sachsen-Anhalt leben 180.000 Menschen, die einen ausländischen Pass haben, dass man das so beschreiben kann. Und also Migrationshintergrund würde man sagen, vielleicht 200.000 am Ende sein werden. Das macht so ungefähr 1%, dass bundesweit Menschen Migrationsgeschichte sind. Also 23 Millionen Menschen haben Migrationsgeschichte bundesweit. Also macht gerade 1% das aus. NRW hat 5,3 Millionen Menschen Migrationsgeschichte. Und die Gewalttaten in Sachsen-Anhalt sind 28 Mal höher, als wenn jemand in NRW lebt. Das ist schon heftig. Also das heißt, wir sind Menschen mit Migrationsgeschichte im Grunde 28 Mal gefährdeter als jemand, der in NRW lebt, weil das sozusagen die Zahlen machen deutlich, das ist auch an dieser Thematik, wir brauchen eigentlich mehr Migration in Halle und in Sachsen-Anhalt, aber es momentan passiert das Gegenteilige, dass die Leute sagen, die nächste Gelegenheit nutze ich, wenn es mehr geht, ziehe ich weg. Also ich glaube, die Frage, wir müssen offen darüber sprechen, dass es Sicherheitsprobleme gibt, wir müssen offen darüber sprechen, dass es institutioneller Rassismus gibt, struktureller Rassismus gibt, das darf kein Tabuthema mehr sein, weil momentan erleben wir oft, dass man immer noch wegwischt, das hast du falsch wahrgenommen, Musa oder ich, wie oft ich mein Gefühl falsch lag, also ich kann davon Lieder singen, also an der Stelle wird immer die Opfer-Täter-Umdrehung gemacht. Und am Ende können Sie Kollegen und Kolleginnen im Grunde, da steht man da und sagt man, okay, was ist gerade hier passiert?
Genau diese Gespräche hatte ich mit meiner Mutter. Also meine Mutter lebt und arbeitet in Frankfurt am Main, da bin ich auch mit ihr groß geworden. Das ist eine deutsche Großstadt, in der über 50% der EinwohnerInnen Migrationsbiografie haben. Und als meine Mutter gehört hat, dass ich aus Frankfurt am Main nach Halle an der Saale Ostdeutschland ziehe, hat sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und meinte, um Gottes Willen, warum? Und das war ja 2015 und das war ja so knapp 3 Jahre nach dem Aufploppen der AfD. Die ersten Wahlerfolge gab es auch schon von der AfD. Die haben 2015, ich bin im September 2015 hierher gezogen, 2015 im Herbst, wir erinnern uns, Legida, Pegida, Halgida, was es nicht alles gab. Meine ersten Wochen in Halle waren davon geprägt, dass ich wirklich jeden Montag am Marktplatz auf der anderen Seite stand und mit KommilitonInnen dagegen demonstriert habe. Und das ist ein Faktor. Also das ist absolut nicht abzusprechen. Und ich glaube, also ich kämpfe zum Beispiel auch für jedes Sonderzeichen beim C über meinem Nachnamen, überall. Und die Probleme, die mir, also rassistische Probleme, die mir erfahren, meine Kämpfe sind ganz klein verglichen zu Leuten, also wirklich People of Color. Und da brauche ich, also ich weiß gar nicht, wie ich das konkret noch formulieren soll, also ich brauche auch das Verständnis und die Solidarität meiner FreundInnen das, und auch diese Gespräche, dass die das auch wiederum an ihre eigenen Familientische weitertragen. Weil I can do only so much. Ich kann in meiner Bubble aufräumen. Aber es braucht halt irgendwie auch die anderen Leute im Sportverein, in der Universität oder irgendwie so. So man muss auch, ich habe auch das Gefühl, Leute haben ganz oft Angst, für andere Leute zu sprechen. Was ich verstehen kann, weil es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie man über andere Leute spricht. Aber wenn ich zum Beispiel mich jetzt hier beschwere und sage, boah, also jetzt nicht hier für die Veranstaltung, aber sage, boah, hier wurde schon wieder mein Nachname nicht richtig geschrieben, dann möchte ich aber auch, dass meine beste Freundin hier in Halle weiß, wie mein Nachname geschrieben wird. Ich habe das zu oft erlebt, dass Leute, die mir wirklich eng nahe standen, nicht wussten, wie mein Nachname geschrieben wird. Und da denke ich mir immer so ein bisschen, also das, da fängt es schon irgendwie an. Also die Sichtbarkeit und die Selbstwirksamkeit zu unterstützen und nach außen weiterzutragen.
Ich glaube ja auch, du hast einen guten Punkt angesprochen, dass zwar Menschen nicht über andere sprechen sollen, aber es auch eigentlich die Aufgabe ist, von nicht betroffenen Menschen zu sprechen, weil, ich gebe das nochmal an Musa zurück, ich glaube, es ist nicht deine Aufgabe, permanent über Diskriminierung zu sprechen. Ich glaube, du hast auch andere Themen, die du gerne politisch besprechen möchtest und aktiv werden möchtest. Oder wie siehst du das?
Voll, also ich glaube, man wird, auch wenn das jetzt, also wenn ich mich jetzt persönlich nicht dafür stark machen würde, gibt es, glaube ich, trotzdem ziemlich oft Situationen, in die du gedrängt wirst am Ende. Also wenn jetzt irgendwie die Frage aufkommt, wer redet jetzt irgendwie zum Thema Integration, Migration oder so. Ich meine, es ist jetzt nicht vorgekommen, aber zumindest jetzt nicht im politischen Rahmen. Da wird dann halt gesagt, ja, sag du doch mal was dazu, weil irgendwie wird einem das ja dann doch zugesprochen oder auch irgendwie eine gewisse Kompetenz zugesprochen, wo ich mich halt auch frage, ja, nur weil ich jetzt irgendwie diese Lebensgeschichte mitbringe, bin ich jetzt kein Experte auf dem Gebiet. So, also ich kann das erzählen, was ich erlebe, was andere in meinem Umfeld erleben, aber die Kompetenz jetzt unbedingt nicht. Und mein Thema ist und bleibt Bildung so, weil ich es einfach bei mir im Umfeld gesehen habe. Ich meine, ich bin in Neustadt auf die Schule gegangen, auf das Christian-Wolff-Gymnasium, was übrigens eine super Schule ist. Aber wenn ich überlege, wie viele Leute aus meiner damaligen Grundschulklasse weitergemacht haben, überhaupt irgendwie einen Abschluss gemacht haben, danach vielleicht eine Ausbildung angefangen haben. Also es ist, ich glaube, müsste man das zusammenfassen in der Statistik, wäre das, glaube ich, katastrophal. Und das ist in der Schule, in der Innenstadt einfach nicht so. Und deswegen wird das mein Thema bleiben, aber der Kampf gegen rechts auf jeden Fall auch.
Danke dir. Ich guck mal gerade auf die Uhr. Ich glaube, wir haben noch eine Viertelstunde, gute 20 Minuten. Ja, genau. Ich kriege ein Nicken, es ist offen. Ich würde es gerne noch die Runde ans Publikum ein bisschen öffnen, falls ihr Fragen an unsere KandidatInnen hier habt, unsere Teilnehmenden. Ja, du kommst, ich kann zu dir kommen. Ich habe ein lang genuges Kabel.
Ja, ihr habt es ja jetzt zuletzt auch angesprochen, das Thema Bildung. Und es ist, glaube ich, immer sehr einfach zu sagen, wir müssen in Bildung investieren. Für mich ist das auch ein wichtiges Thema. Aber wenn wir zum Beispiel uns jetzt so ein Sylt-Video angucken, ich glaube nicht, dass es den Leuten, die dort gesungen haben, generell am Thema Bildung gefehlt hat, sondern an einer konkreten Bildung auf bestimmten Gebieten oder bestimmte Ansätze im Bildungsbereich. Deswegen meine Frage an der Stelle, entweder ihr jetzt aus eurer persönlichen Perspektive oder auch aus politischer Perspektive, was konkret würdet ihr sagen, würde innerhalb der schulischen Bildung auch helfen, sowas, also Antidiskriminierung zu fördern, Diskriminierung zu reduzieren? Sind es konkrete Bildungsinhalte, sind es Methodiken, sind es Klassenstrukturen, sind es die Leute, die unterrichten? Also gibt es irgendwas, wo ihr sagt, konkret, das wäre toll, wenn wir das ändern würden, das könnte helfen?
Die Frage ist an euch.
Also ich habe da als allererstes an meine eigene politische Bildung gedacht in der Schule. Und ich habe im Studium festgestellt, mit Erschrecken festgestellt, wie wenig ich überhaupt gelernt habe in der Schule über Politik. Also ich wusste, also mir wurde meine Erst- und Zweitstimme bei der Bundestagswahl erklärt. Dann wurde mir so ein bisschen Europa erklärt und irgendwie vielleicht noch, also alles irgendwie ganz grob und ganz oberflächlich. Aber ich wusste zum Beispiel bis zu meinem Studium nicht, dass es irgendwie einen Stadtrat gibt und irgendwie, warum wähle ich den mit 3 Stimmen und so weiter. Also ich glaube, ich würde, mein allererster Schritt wäre da, einfach auch die Bildung zu schaffen im Sinne von auch einfach zu damit die Leute verstehen, was sie wählen, was es für Strukturen gibt und wie die ineinander greifen. Also das wäre so mein allererster Schritt. Und ich glaube, bei Methodiken, ich bin keine Pädagogin, ich weiß nicht, wie man Leuten was beibringt, deswegen bin ich da gar nicht so sprechfähig, aber ich kann mir nur vorstellen, dass da vor allen Dingen was mir in meiner Schulbildung gefehlt hat, war der Raum zum Fragen. Also ich habe ganz oft erlebt, dass man irgendwie auswendig gelernt hat und dass man so für Klassenarbeiten gelernt hat, aber ich hatte gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken und gewisse Dinge nicht zu verstehen, und ich hatte vor allen Dingen nicht die Zeit, Dinge lange genug nicht zu verstehen, um dann eine konkrete Frage stellen zu können. Und dann fehlt natürlich auch der Austausch. Ich finde es auch schwierig, dass ich hatte eine ganz tolle Politiklehrerin, die wahrscheinlich ähnliche Ansichten hatte wie ich, aber die sich nie irgendwie positionieren durfte und die das immer sehr durchgezogen hat. Das ist oft ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ich würde mir manchmal auch wünschen, dass die Leute ohne Wahlwerbung zu machen mir auch einfach erklären, wie sie vielleicht zu gewissen Dingen stehen. Also dieser ganze Konsens von wir halten unsere eigene Meinung ganz weit hinten. Ich verstehe den kognitiv, aber ich weiß gar nicht, ob das immer hilfreich ist. Und ich glaube, alles andere so an pädagogischen Maßnahmen, Taktiken, da bin ich leider wirklich nicht sprechfähig. So, deswegen, ja, also ich glaube, ich würde als allererstes wirklich in Bildung und wirklich, dass die Leute auch nicht nur lernen, was eine Erst- und Zweitstimme im Bundestag ist, bei der Bundestagswahl, und wie viele Wahlkreise es bei der Bundestagswahl gibt, sondern viel mehr und auch viel stadtspezifischer.
Würde ich mich auf jeden Fall voll anschließen, und vielleicht um den Turn nochmal zu unserem Thema jetzt zu machen, wie man vielleicht auch, weil du jetzt auch das Sylt-Video angesprochen hast, wie man dem vielleicht noch begegnen kann. Ich glaube, es fehlt halt auch super viel an Begegnungen. Also wenn ich überlege, dass die Struktur jetzt zum Beispiel in Halle, also wenn ich auf unsere Nachbarschule gucke, die Kastanienallee, das ist eine Schule mit einem super hohen Anteil an SchülerInnen mit Migrationserfahrung. Und dann, keine Ahnung, vergleichsweise vielleicht das TMG oder so in der Innenstadt, was ja dann doch fast eine weiß-dominierte Schule ist, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Die Personen kommen ja gar nicht dazu, miteinander zu sprechen. Die lernen sich nicht kennen, die lernen vielleicht den Background nicht kennen, haben keine Ahnung, warum die Person sich jetzt irgendwie so verhält oder warum sie das sagt oder so. Also ich glaube, das Thema Begegnungen wäre auf jeden Fall auch ein Ding, wo man ran müsste. Ich bin froh, dass man sich jetzt mittlerweile von Schuleinzugsgebieten verabschiedet so langsam, weil es wirklich der größte Müll ist, den man machen kann. Weil offensichtlich gibt es Stadtteile in Halle, wo viele Leute wohnen, die Migrationsgeschichte mitbringen. Das hängt zusammen mit günstigeren Mieten, das hängt zusammen mit Möglichkeiten, die man einfach nicht hat. Und dann noch zu sagen, wir machen Schuleinzugsgebiete und ihr geht jetzt alle auf die Schule, das ist, glaube ich, der größte Müll, den man machen kann. Das war bei uns in der Grundschule genau das Gleiche. Wir hatten eine A-Klasse, eine B-Klasse und eine C-Klasse. In der A- und B-Klasse waren die SchülerInnen aus Neustadt, in der C-Klasse waren die SchülerInnen aus Heide-Süd, einem privilegierten Viertel. Wir wurden einfach in der Grundschule schon getrennt und das geht halt nicht. Und ich glaube, wenn man dafür durch Mischung sorgt, für Begegnungen sorgt, ist, glaube ich, auch ziemlich viel getan. Nicht nur im schulischen Bereich, ich glaube auch schon im vorschulischen Bereich, also gerade was Kitas angeht, muss man auch schon ansetzen. Also ich glaube, das ist nicht allein mit politischer Bildung in der Schule getan, wie funktioniert eine Bundestagswahl oder so. Das sind ganz, ganz viele verschiedene Faktoren. Ich glaube, ich könnte jetzt weiter erzählen, aber deswegen stehen wir auf jeden Fall auch für kostenfreie Kita-Plätze. Deswegen stehen wir für so viele verschiedene Sachen, die einfach die Bildung gerechter machen, die einfach das ganze System gerechter machen. Ja, das war's.
Also ich kann nur, was die Schule angeht, wenig dazu sagen, schon lange raus. Aber ich finde, Thema Elternarbeit würde ich gerne reinbringen, weil ich finde schon wichtig ist, zwei Aspekte, die mir immer dazu einfallen, was mich auch schockiert hat, eine Frage, man hat festgestellt, als der NSAPD sozusagen 1938 die Region, die meisten Stimmen bekommen haben, ist dieselbe Region, die AfD auch gewonnen hat. Das macht mir sehr nachdenklich. Also wenn das bestimmte Einstellungen in der Familie weitergegeben werden, seit Generationen, da hilft leider Bildung auch nicht viel. Das klingt so ein bisschen, ich würde keine optimistischen Taktik reinbringen. Wir müssen, glaube ich, auch manchmal auch am Ende so Kenntnis nehmen. Es wird einen Bodensatz von Menschen in Deutschland geben, die immer weiterhin eine Ideologie verfolgen und die eine klare Position haben, auch mit oder welcher Bildungsstatus am Ende sie haben. Ich meine, Björn Höcke ist ja auch Lehrer, ne? Das muss man auch so in Kenntnis nehmen. Also an der Stelle sieht man schon, also wir haben auch Lehrkräfte, mit die auch eine klare Einstellung. Ich meine, AfD-Wähler kommen ja nicht irgendwo an Parallelwelten. Die sind unser Nachbar, sind unsere Verkäuferin, sind Verkäufer, sind der Lehrkraft. das sind die Menschen auf der Straße und so weiter. Ich glaube, an der Stelle müssen wir bewusst machen, dass wir sozusagen nicht in Parallelgesellschaft hier sind. Und gleichzeitig ist das enorm natürlich wichtig, auch von Anfang an, da bin ich total völlig bei euch, kann ich das voll unterstützen. Aber Eltern und Großelternarbeit anscheinend, glaube ich, müssen nochmal Bildungsarbeit ein bisschen anders denken und nicht nur schulisch.
Danke dir dafür und ich stimme dir da voll zu. Manchmal sind AfD-Wähler auch der eigenen Großeltern.
Ja, vielen Dank. Es ging ja jetzt viel darum, wie Migrantinnen und Migranten und BIPOC-Personen in der Kommunalpolitik repräsentiert sind. Es ging viel um Bildung. Ich habe aber den Eindruck, es gibt in der Kommunalpolitik total viele Stellschrauben, die für Migrantinnen und Migranten oder People of Color relevant sind. Stichwort Ausländerbehörden, alles, was mit Sicherheit zu tun hat, Erstaufnahme von Geflüchteten und so weiter. Wo seht ihr die relevantesten Stellschrauben, wo man etwas tun kann, um das Leben für Migrantinnen und Migranten gerade hier in Ostdeutschland etwas weniger beschissen zu machen?
Vielleicht die konkreteste Maßnahme, sie endlich wählen lassen. Also das finde ich, das finde ich ein absolutes Unding, dass Leute, die arbeiten, die hier leben, die Teil dieser Stadt sind, also dass ja wirklich ein riesengroßer Anteil kein Stimmrecht hat bei einer Kommunalwahl. Und das erschließt sich mir auch einfach nicht. Und dafür zum Beispiel kämpfen, also dass sie zuallererst tatsächliche durchsetzbare Partizipationsmöglichkeiten haben. Und ich glaube, wenn das gegeben wäre, dann ist schon mal auch ein großer Schritt in der Meinungsabbildung getan. Also ich glaube, dann könnte man auch die ganzen Statistiken und die ganzen Wahlerfolge und die ganzen Zahlen auch, also dann könnten sie sich vielleicht auch mal ein bisschen sehen lassen. So. Und das ist so für mich so das allererste und das konkreteste und ich glaube auch das wichtigste Instrument, was es irgendwie braucht, weil alle anderen Stellschrauben und zivilgesellschaftliche AkteurInnen, die man irgendwie empowern kann und die man irgendwie auch mit ins Boot holen müssen, die gibt es und die tun schon ganz viel Arbeit, aber die brauchen auch politische Teilhabe und irgendwie auch durchklagbare politische Teilhabe. Und das ist für mich eigentlich so das, naja, ich will nicht sagen das einzige Mittel, aber das einzige, worauf es wirklich ankommt gerade. Also dafür kämpfen, dass die Leute endlich wählen dürfen und mitbestimmen dürfen.
Eine, zwei Sachen dazu nochmal. Also die kommunale Wahlrecht für Drittstaatsangehörige, die kämpfen wir uns seit Jahren, Jahrzehnten mittlerweile. Es scheitert am Ende an CDU, dass sie den Grundgesetzänderungen nicht zustimmen. Und ich muss wirklich ehrlich sagen, das ist schade, weil in 15 EU-Ländern ist tagtäglich möglich, dass Menschen nach 3 Monaten, ohne die jegliche Staatsbürgerschaft zu haben, in Kommunalwahl die Wahlrecht haben. Und ich habe noch nicht gehört, dass Frankreich daran kaputt gegangen ist oder Belgien oder, also dass diese Angst, die Sorge der hinterlegte Staatsbürgerschaft, das ist schon wirklich, finde ich, ziemlich, auch für mich zu sagen, auch das Kampf, den wir führen als Verband. Und zweiter Punkt, um ein Beispiel zu holen, wie sagen, Teilhabe verhindert wird oder Teilhabe nicht möglich ist. Als Halle gesagt hat, wir brauchen 1700 Wahlhelferinnen, Wahlhelfer. Ich dachte, super, dann würde ich mal die Menschen mal Migrationsgeschichte mal aufrufen, Mensch, mach doch mit, dass wir wollen auch unterstützen, dass die Wahl ordentlich läuft. Und dann sage meine Kollegin, Moment mal, geht gar nicht, wieso, wie geht das? Alle, die nicht eingebürgert sind, keine EU-Bürger sind, dürfen keine Wahlhelfer werden. Und dann, wie jetzt? Also alleine dieses von Führen von eines Amtes oder. Und da sagt tatsächlich die Landeswahlleiterin mir, Herr Mohammed, naja, der Volk organisiert die Wahl. Und wenn ich wählen darf, kann kein Wahlhelfer sein. Nur alleine dieses Beispiel deutlich so machen.
Ja, voll. Ich habe die Info auch gespreadet gehabt und war wie, Leute, macht mit und so. Und dann kam das heraus mit, man muss halt auch wahlberechtigt sein, um WahlhelferIn sein zu dürfen. So. Wer auch immer auf diese Idee gekommen ist. Auf jeden Fall, ich glaube, Wahlrecht für alle ist ein super zentraler Punkt, super wichtig. Was vielleicht auch noch ein Punkt ist, sind die behördlichen Strukturen. Die AusländerInnenbehörde, die wurde jetzt hier schon angesprochen. Ich glaube, das Fass machen wir gar nicht erst auf. Das ist eine Katastrophe. Ich war da letztens erst, um den Aufenthaltstitel meiner Mama abzuholen. Und das hat nichts mit einer Servicebehörde zu tun. So gar nicht. Also wenn ich sonst im Rathaus bin, ist das wirklich ein ganz anderes Feeling. Aber ich glaube, es ist super wichtig, dass man Menschen einfach eine zentrale Ansprechperson an die Hand gibt. Irgendwie eine Ansprechperson, die zugänglich ist, die man erreichen kann, die auf Mails antwortet, die nicht erst Termine in 6 Monaten vergibt, so. und vielleicht auch, na gut, das Fass mache ich jetzt doch auf, dass man da vielleicht auch gerade was interkulturelle Kompetenz angeht, so ein bisschen an den Stellschrauben dreht, weil dann doch irgendwie das Verständnis nicht da ist. Und es ist nicht nur das Verständnis, es ist dann vielleicht auch wieder die sprachliche Barriere und da kommen so viele Sachen dazu und so eine zentrale Ansprechperson müsste es eigentlich geben und dann wäre das Leben in Ostdeutschland vielleicht weniger beschissen. Genau, und ein zweiter Punkt sind tatsächlich Räume für BIPOC, finde ich, weil die gibt's halt de facto nicht. Also wir haben jetzt quasi bei den Jusos angefangen damit, jetzt alle zwei Wochen so ein Vernetzungstreffen zu machen und so, aber das gibt's in der Form ja eigentlich jetzt nicht, zumindest nicht flächendeckend. Und ich glaube, Räume zu schaffen, wo man sich austauschen kann, wo man gehört wird, die bräuchte es auf jeden Fall auch.
Ja, wir haben, ich weiß nicht, wer von euch zuerst war.
Ich wollte noch einmal auf den Punkt von ganz am Anfang zurückkommen, wo die Aussage war, wir brauchen emotionalere Debatten. Und da wollte ich nochmal reingrätschen und fragen, brauchen wir das wirklich? Weil ich konnte die Argumentation schon nachvollziehen, aber ich habe so das Gefühl, immer wenn es emotional wird, ist es eigentlich genau das, was die AfD auch macht. Und dann geht eben eine Sachlichkeit verloren, wo sich dann, habe ich das Gefühl, alle immer nur noch mit ihrem eigenen Standpunkt emotional festgefahren anschreien. Und keiner hört sich irgendwie mehr so richtig zu, weil man in den eigenen Gefühlen so festgefahren ist, dass man darüber gar nicht mehr hinaus kann. Also deswegen, ich gehe schon mit zu sagen, man darf nicht eine kalte Politik machen, die die Gefühle der Bürger ignoriert. Aber ich wollte noch mal fragen, ob wirklich die Lösung ist, dass wir auch emotionale Debatten führen, wo wir uns dann in was verrennen, wo nicht Sachlichkeit vielleicht doch nett wäre.
Ich glaube, die Frage ist an dich.
Ich kann es gerne also beantworten. Ich will nur sagen, wir sind schon aber drin. Also es ist nicht so, dass wir gar nicht drin sind. Also jede Situation, ne, die uns sozusagen auch das ganze Geschehen hier, heute und in der nächsten Zeit, wir sind halt keine Menschen, die irgendwie nachstückt, also, sondern wir haben auch Emotionen, die werden auch angesprochen. Und diese Stelle sollte man, glaube ich, bewusst machen, dass wir auch manipuliert werden. Egal wie. Das ist so bewusst zu machen, das ist schon da, aber wir können auch Emotionen auch positiv nutzen, finde ich. Das meinte ich, diese Beispiele, die letzte zwei genannt habe, es gibt viele negative Beispiele, kann ich nennen, aber zwei Beispiele waren wichtig, nochmal zu sagen, wir wurden angesprochen, die Menschheit hat darauf reagiert, es gab ein sehr schön interessantes, gutes Gefühl, aber momentan wird natürlich auch von den rechten Parteien sehr stark diese negativen Emotionen auch angesprochen, deswegen gibt es keinen Gegenansatz, sagen, lass uns doch mal sozusagen das positive Bild darauf nehmen und sagen, okay, wie geht es uns dann, also selbst uns Personen, die Emotionen, die da sind. Also ich finde, wir können die nicht einfach sagen, das existiert nicht. Die existieren völlig und täglich werden wir angesprochen drauf, ob man wollen oder nicht.
Kurz dazu, gerade meine Partei, so, ne, die Grünen, die werden ja immer so als die Akademikerpartei irgendwie oder AkademikerInnenpartei wahrgenommen. Und das sind immer so die Besserwisser, die dann, BesserwisserInnen, die dann halt irgendwie. Dieses Klischee gibt es ja und das wird ja auch ganz oft bedient, aber ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sie so oft nicht gehört werden, weil sie auf der einen Seite ist Sachlichkeit ein super gutes Mittel, um sich tatsächlich einfach seriös zu machen. Emotionale Ansprachen oder emotionalere Debatten führen aber auch irgendwie ein bisschen zu Nahbarkeit. Also ich denke da auch ganz, ganz oft an meine Familie, an meine Kernfamilie, wo Leute haben Schwierigkeiten, sich in Themen einzubringen, die sie betreffen, wenn sie das Gefühl haben oder vermittelt bekommen, sie müssen darin absolute ExpertInnen sein und am besten irgendwie einen Bachelorabschluss in dem Fachgebiet haben, weil sonst dürfen sie irgendwie gar nicht darüber sprechen. Ich habe gerade, du hast ganz konkret was zu Bildung gefragt, ich habe was über Bildung gesagt, aber ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von Bildungsarbeit und eigentlich fehlt mir jede fachliche Expertise und jede Kompetenz oder irgendein Schein, um mich irgendwie dazu auf einem Podium, was irgendwie dann später vielleicht im Radio übertragen wird, mich dazu öffentlichkeitswirksam zu äußern. Aber natürlich habe ich eine Meinung und eine Erfahrung und ich glaube, deswegen gehe ich da auch mit, wir haben so einen Punkt verpasst in sachlichen Debatten, wo die abgehoben sind und dann einfach nicht mehr nahbar geworden sind. Und dann, ich kann noch so sachlich auf dem Marktplatz stehen und eine Nicht-Grün-Wählerin überzeugen, warum wir vielleicht jetzt aber für die Frage die objektiv bessere Antwort haben als die AfD. zum Beispiel. Und ich kann mich auch daran erinnern, und ich muss da auch ganz persönlich von mir sprechen, ich kann mich daran erinnern, dass ich Terry Reintke, unsere Spitzenkandidatin für die Europawahl, mal in einer Rede gesehen habe und ihr sind dabei die Tränen gekommen. Und ich finde, sie hat sehr sachlich geredet und sie hat sehr sachliche Argumente gebracht. Aber diese Emotion, die sie gezeigt hat, hat sie für mich sehr menschlich gemacht. Und diese Vermenschlichung von PolitikerInnen, da habe ich mir so gedacht, okay, wir sitzen doch irgendwie im gleichen Boot. Egal, ob du in Brüssel in deinem Büro sitzt oder ob ich das hier in Halle irgendwie mache. Und ich glaube das Mittelmaß ist dann ein guter Weg, wie so oft. Aber ich bin auch für mehr positivere Emotionen. Aber wie gesagt, weil sie halt auch nahbarer machen. Und dann auch die Leute, denen das Zeichen geben, ihr dürft euch auch einbringen, weil ihr dürft auch starke Emotionen zu etwas haben.
Gerne. Hier war noch eine Frage, die würde ich jetzt noch mitnehmen.
Es gab ja jetzt auch zwei Wahlforen hier im Rahmen der Aktionstage und die waren ja jetzt auch nicht sehr divers, muss man sagen. Und gerade auch beim vorherigen Jugendradio hat man ja auch über Jugendthemen geredet und da ging es auch um Migrantinnen, Ausländer. Also man hat über Ausländer geredet, aber nicht mit. Und da frage ich mich manchmal jetzt auch für euch so aus den Parteien der Grünen und der SPD, gibt es da auch so ein Platzhirschverhalten, dass es schwer ist, da irgendwie zum Zuge zu kommen, sich auch auf solche Foren zu setzen. Also so ihr als junge Menschen hättet ja auch genügend irgendwie zu Jugendpolitik sagen können. Und gleichzeitig dann noch, die CDU oder FDP bei der Einladung der Gäste, da konnte man jetzt auch niemanden mit Migrationshintergrund erstmal einladen, weil sie keine Leute aufgestellt haben. Das ist bei euren Parteien anders, das ist schon mal gut, aber müsste es dann vielleicht nicht sogar dann auch eine Quote geben? Also jetzt mal so ein bisschen auch provokativ gefragt, bräuchte es eigentlich eine Quote, um solche Parteien so ein bisschen zu zwingen oder zu pushen, so da mal diverser sich aufzustellen, ob sie wollen oder nicht?
Ich glaube, ich wünschte, es bräuchte keine, also ich verstehe, Moment, andersrum, wir sortieren. Ich verstehe die Idee einer solchen Quote immer und ich habe mich immer lange geweigert. Ich spreche da jetzt erstmal über die, ich glaube, die beste Debatte, die irgendwie fast jede Person irgendwie verfolgt hat, irgendwann mal in irgendeinem Bereich ist geschlechterparitätische Quoten, Quotelung. Und dass man irgendwie Leute dazu verpflichtet. Die Grünen haben sich intern dazu sehr verpflichtet und haben ja also sich ja auch über die Satzung verpflichtet, auch auf Parteiveranstaltungen quotierte Redelisten zu führen, also wirklich auch in Wortbeiträgen. Und es klappt gut. Also so eine Quotierung ist manchmal einfach ein gutes, durchsetzbares Instrument, um die Realität zu verändern. Wenn wir jetzt ganz konkret beim Kreisverband Halle-Saale bei den Grünen so eine Quotierung durchsetzen würden, dann würden wir kläglich scheitern. Also wenn das quasi die Voraussetzung wäre, um so eine Liste zu stellen oder zu veröffentlichen, dann bräuchten wir keine Liste abgeben, weil wir würden diese Quote nicht erreichen können. Und da ist es ja wieder so ein bisschen das Problem. Dazu gibt es auch eine gute Anekdote, als ich der Partei beigetreten bin und auf meinem allerersten Stadtparteitag, da ist eine Person zu mir gekommen und hat gesagt, boah, endlich, Gott sei Dank, Gott sei Dank, jetzt haben wir endlich auch noch eine Frau, die eine migrantische Biografie hat und war so, wuhu. Und das war total gut gemeint, aber das war das absolute Gegenteil von dem, was ich eigentlich in dem Moment erfahren wollte. Und das ist auch irgendwie eine ganz blöde Position, in die man mich gebracht hat, weil auf der einen Seite, ich habe ja gerade davon gesprochen, dass man sichere Räume schaffen muss, damit ich dort dieser Teil meiner Biografie und Identität irgendwie auch offen präsentieren und leben darf. Ich darf aber nicht der Quotentoken-Migrantin oder die Quotentoken-Migrantin irgendwie werden. Und das ist ganz schwierig. Und gerade weil wir eben bei einem Parteieintritt nicht fragen, hey, dein Nachname ist nicht Müller, möchtest du mir sagen, woher du eigentlich kommst? Weil das verfehlt ja auch die ganze Debatte. Und deswegen ist das eine schwierige Frage. Also ich weiß, dass sie provokativ gestellt war und ich verstehe auch den Sinn dahinter und ich wünschte, wir könnten sie durchsetzen, aber dafür bräuchten wir erstmal die Leute, um überhaupt eine sinnvolle Durchsetzung dessen sprechen zu können. Und deswegen würde ich jetzt an der Stelle ganz klar Nein sagen, weil wir uns einfach handlungsunfähig machen würden damit und sollten lieber ideell arbeiten und wirklich, wie man sich das eigentlich wünscht, eigentlich bräuchten wir keine Quote. Das wäre doch toll, wenn wir es ohne schaffen. Naja, wir schaffen es aber leider nicht, wenn wir irgendwie, also wir sind ja auf der aktuellen Liste, wenn wir die Identitätsmerkmale Frau plus Migrationsbiografie nehmen, auf unserer aktuellen Liste landen wir im einstelligen Prozentbereich. Also dann brauche ich auch über keine Quotierung dessen zu sprechen.
Ich finde mal zwei Sachen dazu. Glaube ich schon, dass wir das Problem haben, dass wir eine 7%-Kampagne sichtbar gemacht waren, dass das, wir sind 7% Sachsen-Anhalt weit, wir wollen zum Beispiel von 49 ab Stadträtinnen, die jetzt am Sonntag gewählt werden, müssen drei Menschen nur sein. Das klingt so ganz einfach, also im Grunde ja, ne? Also bei uns geht es gar nicht um die, also muss eigentlich der Stadtrat weiblicher und migrantischer werden. Momentan sieht das die Lage nicht so aus. Deswegen nicht nur der Stadtrat, viele, wenn man Kreistage anschaut, viele Stadträte anguckt, da sind alles, ich glaube, 50 plus oder 60 teilweise plus. Also am Ende sagen auch teilweise Männer, und das ist das Problem, dass wir eigentlich, die Landesfrauenrat genauso mit uns auch eine Kampagne gestartet hat, also die auch sagen, mehr Frauen in Kommunalräte. Und das finde ich an der Stelle beide Ebenen. Ne? Man muss auch, glaube ich, im Arbeiten, das merkt man schon, dass es teilweise in einer gewissermaßen defizitären momentanen Situation haben, in der Politik und Kommunalpolitik, genauso die Landtagspolitik und so weiter. Das ist das eine schon, glaube ich, wir müssen sensibler sein und bewusster sein schon, dass wir entwickeln. Und der zweite Punkt, das war immer diese Reaktion auf unsere Kampagne, wir sind doch offen für alles. Es eben nicht, weil das ist das Problem, sonst wird ja eben, also nicht zu sagen, ich kritisiere keine Fraktion, aber ich finde immer wieder, sonst wird die Menschen, die in Partei treten, anders aussehen. Also es gibt immer noch anscheinend viele Barrieren, die Leute verhindert, in Fraktionen oder Parteien überhaupt einzutreten und später überhaupt sich aufstellen zu lassen. Also es gibt schon viele Barrieren und die müssen wir, glaube ich, jeder Partei sich mal reflektieren, zu sagen, woran liegt das, dass nicht funktioniert.
Danke dir dafür. Ich fasse noch mal kurz ein bisschen zusammen, was wir heute Abend besprochen haben. Wir brauchen mehr Räume für BIPOC, wir brauchen sichere Räume, wir brauchen Vorbilder, wir brauchen mehr Aktivismus in der Zivilgesellschaft gegen Rassismus, vor allem auch von weißen Menschen. Genau, ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte, die wir gerade besprochen haben. So, ich fasse noch mal zusammen. Musa, jemals dich kann man wählen, wenn man in Halle Neustadt, Niedleben, wo noch? Das war's, ne? In Halle Neustadt in Niedleben wohnt. Lara, wo kann man dich wählen?
In dem gleichen Wahlbezirk, auch in Halle Neustadt und Niedleben. Deswegen war das, als du das eben gerade mit Neustadt gesagt hast, dachte ich mir so, ja, das war das gar nicht gemeint, aber ich wollte es nur plakativ machen, aber ich bin voll bei dir. Also ich habe auch sehr gute Wahlkampferfahrungen in Neustadt gemacht, aber da kann man mich wählen.
Genau, ihr habt ja alle drei Stimmen auf dem Wahlzettel, also. Genau, Mamad, wie kann man mit dir zusammenarbeiten, dich zu unterstützen, mit LAMSA, gibt es da Veranstaltungen, die man besuchen kann, gibt es da?
Also wir sind ja Landesträger tätig, ne? Also wir haben in Sachsen, also in Halle auch viele Migranten, die Mitglied sind, natürlich könnt ihr auch bei LAMSA-Seite viele Veranstaltungen, wirklich, also fast in Woche 4 bis 5 Veranstaltungen, unterschiedliche Themen, und Seite hatte ich eingeladen mitzumachen. Wir wollen zukünftig, dass ihr ein Haus, das ist unser Konzept gerade, eine Thema sichere Räume, und da wird jetzt, wir planen jetzt ab 1. August, September so, dass es sichere Räume für Menschen mit Migrationsgeschichte zu schaffen, die auch mal zur Ruhe kommen können, geschützte Räume gibt und so weiter. Das ist unser größeres Projekt, wie wir vorhaben. Das wird nochmal irgendwann, ich denke, nach dem Sommer öffentlich werden, aber da sind jede Hilfe gebraucht, von Malern bis zum auch Spenden, also alles ist mit dabei.
Genau, danke euch. Ich habe heute einen Raum für immer zugeschlossen, den es mal gab, aber mal gucken, was ich jetzt in Zukunft weitermache. Aber ich danke euch, dass ihr hier wart, dass ihr uns ein paar Einblicke gegeben habt in eure politische Arbeit und eure Visionen, auch ein bisschen Hoffnung geschenkt habt, dass es weitergehen kann. Ja, vielen, vielen Dank dafür und viel Erfolg bei eurer Wahl. Es ist noch eine Woche, ne? Dann geht's los und Endspurt. Viel Erfolg dafür und auch dir viel Erfolg und danke, dass du hier bist. Und danke an den Friedenskreis für die Organisation dieser Veranstaltung und dass wir heute hier sein durften und dass ich das moderieren durfte. Vielen Dank dafür. Diese Räume und diese Sichtbarkeit braucht es eben auch.